Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirt.
Max, Amy ist die Wade von meinem Dauerlauf ganz schön zugegangen. Also theoretisch müssen wir hier heute ein bisschen abkürzen beim Auslaufen. Wie ist es dir ergangen? Du hast ja gerade nochmal in der Gruppe geschrieben, du warst nochmal eine lockere 8. Also ich weiß nicht, ob sie locker war, aber 8 Kilometer wird wahrscheinlich am Abend, wenn du sie gelaufen bist, so schlimm nicht gewesen sein, oder?
Nee, war jetzt echt eigentlich ganz entspannt. Bin mit Hannah und Tim gelaufen, auch ganz locker regenerativ. Also ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wird wahrscheinlich so 4:30er Pace oder so gewesen sein. Viel geredet, das war jetzt wirklich ganz angenehm. Hat jetzt heute den Tag und gestern am Montag ja eh so ein bisschen ruhiger, weil ich am Sonntag ja die 10 gelaufen bin.
Was bist du denn gerannt?
Ja, traue ich mich fast gar nicht zu sagen. 29:42 bin ich gelaufen. Bin ich jetzt natürlich nicht super zufrieden mit der Zeit.
Ja.
Man muss dazu sagen, es war extrem windig und es war auch eine extrem hügelige Strecke für niederländische Verhältnisse. Also man will jetzt nie Ausreden hören und es geht mir jetzt auch nicht darum, irgendwelche Ausreden zu geben, aber man versucht es ja trotzdem für sich immer so ein bisschen einzuschätzen, was war jetzt die Leistung wirklich wert. Ich glaube, dass die schon auf einer flachen Strecke ohne den Gegenwind oder wenn ich mehr eine Gruppe gehabt hätte, auch eher Richtung 29:10 oder so gegangen wäre, was dann zumindest mal was anderes als 29:40. So oder so jetzt aber nicht das super duper Ergebnis, mit dem man jetzt irgendwie Rückenwind bekommt. Aber so ist es halt manchmal. Gerade nach dem Trainingslager können da auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Wir werden jetzt auch nochmal ein bisschen Blutbild machen, um nochmal so ein paar Faktoren abzuchecken. Muss man jetzt aber halt einfach so nehmen, wie es war. Die Wettkämpfe gehören auch dazu, wo es halt so lala läuft. Richtig super war es halt nicht, aber was will man machen?
Weißt du, ja, was will man machen? Abhaken. Weißt du, was wir so ein bisschen verpasst haben? Aber was ist also eine Art Public Service Announcement meinerseits ist, seit dem 1. April dürfen wir jetzt hier in Deutschland uns nicht nur die Birne wegsaufen, sondern auch wegkiffen. Aber liebe Athleten, Athletinnen, trotzdem nicht machen, weil es hat sich trotz dieses Gesetzes nichts an den Richtlinien der World Anti-Doping Agentur und dementsprechend auch nicht an den Richtlinien der NADA geändert. Also ist nach wie vor THC im Wettkampf verboten. Ist ja auch von Sportart zu Sportart ein bisschen unterschiedlich. Also informiert euch da, bevor ihr euch mit der Bong auf dem Weg zum Auslaufen macht. Und THC ist auch ziemlich lang haltbar, sage ich schon, nachweisbar. Also von daher, das als kleinen Reminder. Ich glaube nicht, dass es allzu viele Leute wirklich gebraucht haben. Aber ich habe so überlegt, ob sich sozusagen aus Anti-Doping-Sicht dadurch jetzt auch was geändert hat. Hat es nicht. Genau, das als kleinen Einschub.
Ja, als wichtige Erinnerung. Ist aber, glaube ich, also ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, aber es macht es halt schon fast ein bisschen komplizierter für uns jetzt, weil du halt viel, viel einfacher natürlich irgendwie passiv davon betroffen sein kannst, wenn du draußen irgendwo sitzt, an einer Mauer am Neckar hier irgendwie chillst und neben dir kiffen halt alle.
Ja, ich weiß es aber halt gar nicht, wie das so ist. Also eine Passivrauchen ist ja irgendwie jetzt keine Neuigkeit, dass es irgendwie ungesund ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist, wenn du jetzt dir jemanden den Rauch direkt in die Nase pusten lässt, der gerade an einem Joint gezogen hat, inwiefern man dann davon high wird. Also gerne mal Bezugnahme zu der Folge der etwas anderen Art. Ich hätte mich auch wahrscheinlich vorher mal informieren können. Genau, so viel dazu. Aber welche Stadt würdest du denn sagen in ganz Deutschland, wo wird denn am meisten gekifft?
Boah, ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. Wonach würdest du das denn entscheiden? Sind das so die Leute, die am Stress, also das stressigste Leben haben und deswegen so ein bisschen runterkommen müssen?
Nee, die Leute koksen. Achso. Nein, Max, die Antwort ist doch glasklar. Wo will ich denn hin mit der Frage? In welche Stadt will ich hin mit der Frage?
Du willst nach Berlin.
Richtig.
Ja, siehste, komm mal, wir verstehen uns doch.
Die war ein bisschen gebaut, die Überleitung.
Die war gebaut. Guck mal, jetzt hast du schon wieder einen da reingebaut. Vorher, wir gehen sofort nach Berlin. Hast du ein Training der Woche?
Ja, ist ein bisschen unappetitlich. Also ich habe letzte Woche eine längere Radfahrt gemacht und seitdem, ich möchte eigentlich nicht, dass mein rechtes Bein auch nur so in die Nähe von dem kommt, was zwischen den Beinen hängt, weil alles so aufgescheuert ist. Max, ich kann es dir also besser beschreiben als so und detaillierter beschreiben als so werde ich nicht. Das war aber also auf jeden Fall das Training der Woche, weil bei welcher Woche was von haben. Die Werte waren auch gut. Alle freuen sich.
Ja, lass ich dann so gelten. Ich habe auch tatsächlich überlegt, weil die 10 möchte ich nicht nehmen, weil ich damit nicht so zufrieden war.
War ja auch ein Wettkampf.
Ja, war ein Wettkampf, ist kein Training. Das letzte richtige Training, danach hatten wir erst aufgenommen. Also da habe ich auch keins. Deswegen für mich war es einfach der Montagsdauerlauf hier wieder in Tübingen, weil wir halt, wie glaube ich überall in Deutschland, irgendwie 20 Grad hatten. Wir wieder die Sommerrunde laufen konnten bei hellem Licht und irgendwie wieder dieses Sommerfeeling, Sommerlauffeeling da war und war dann auch eine entspannte 4:20 irgendwie mit der Truppe, weil wie gesagt, geht es auch nicht darum, da irgendwie mega schnell zu laufen und das hat auf jeden Fall einfach richtig Spaß gemacht, deswegen kein spektakuläres Training der Woche, wie gesagt, war jetzt eher auch ruhiger wegen dem Wettkampf und Rückreise Trainingslager, aber damit wir das auch abgehakt haben, gehen wir nach Berlin.
Was mich jetzt dann doch kurz dann noch interessiert, weil du gesagt hast, man kann die Sommerrunde wieder laufen, aus welchen Gründen ist die im Winter nicht zu belaufen?
Dunkelheit. Also wir haben halt vom Platz weg eine Runde, die am Neckar lang geht und dann um den See rum geht, wo auch, das ist jetzt kein Trail, aber auch Schotterweg, da sind noch ein paar Schlaglöcher drin und da sind halt nirgendwo Laternen nur ansatzweise in der Nähe und wenn es halt mit der Winterzeit ist und es halt dunkel ist, einfach um 18 Uhr, dann läufst du die halt nicht, weil macht halt einfach keinen Spaß und klar, wenn du jetzt Lampe anziehst, würde es schon irgendwie gehen, die auch abzulaufen. So ist es jetzt nicht, aber es gibt halt noch eine andere Runde, so ein bisschen durch die Stadt, wo du eher an den Straßen oder auf den Straßen lang läufst, wo es halt einfach heller ist, wo es viel mehr Sinn ergibt, dann einfach im Winter zu laufen. Und da die Zeitumstellung jetzt ja im Trainingslager war, war es jetzt das erste Training wieder, wo ja, man um 18 Uhr problemlos ganz entspannt da langlaufen konnte.
Ja, wie du schon gesagt hast, ist echt ja wirklich jetzt eine schöne Jahreszeit eigentlich, jetzt wenn es langsam ein bisschen wärmer wird und jetzt aber wirklich nach Berlin, wo es ja auch dann ziemlich schlagartig innerhalb von ein paar Tagen irgendwie von davor gefühlt, meistens mal vielleicht so 15 Grad schon die Tage davor, dann aber über 20 Grad, auch doch deutlich wärmer noch als in unserer Vorhersage, wir sozusagen behauptet werden, dass es doch noch ganz okay sein wird. Hast du das Rennen verfolgen können dann eigentlich?
Ja, ich habe es gar nicht verfolgen können. Ich habe es im Nachhinein mir so ein bisschen angeguckt, aber die sind ja um 10.05 Uhr gestartet. Unser Start war um 11.15 Uhr, das heißt genau da, wo wir uns aufgewärmt haben. Deswegen das Rennen null gesehen, aber natürlich miterlebt dann im Real Life und auch ein bisschen Content danach mir angeschaut, was so passiert ist. Aber wie du schon gesagt hast, muss man ehrlich sagen, lagen wir auch ein bisschen falsch in der Vorschau. Also bei den Wetterbedingungen hätte auch keiner richtig, richtig schnell laufen können. Hat man ja auch bei allen gesehen. Ja. Also selbst vorne, Ebenio, der Sieger bei den Männern, läuft halt immer noch 59,30, aber ist halt auch ein Kandidat, der hat es ja probiert, Richtung Weltrekord anzugehen. Aber der, glaube ich, bei kälteren Bedingungen auch auf jeden Fall eine 58 da läuft in Berlin. Also das waren ja dann nicht nur exklusiv die Deutschen, das hat man ja durch die Bank gesehen, dass du überall, was weiß ich, eine Minute Pi mal Daumen irgendwo schon rechnen konntest. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, es gibt irgendwie so die Tendenz, dass alle halt trotzdem schnell angehen und ihren Plan nicht anpassen dann an das Wetter irgendwie. Als ich mir so die 5-Kilometer-Splits angeschaut habe, ich meine, gut, wenn du jetzt noch nicht irgendwie EM-Quali hattest als deutsche Mann oder deutsche Frau, was willst du machen halt so? Der Nominierungszeitraum ist jetzt kommendes Wochenende vorbei. Dann muss es halt natürlich irgendwie probieren. Aber auch ein Samu, der dann irgendwie immer noch auf 60-0 angeht, wo ich mir doch denke, hey, so wenn du siehst, das Wetter ist, wie das Wetter ist, dann geh doch eine Gruppe langsamer an und guck, ob du hinten raus vielleicht nochmal 2-3 Plätze mehr irgendwie gut machen kannst. Aber die sind da alle gnadenlos erstmal ihr Ding durchgestiefelt, die ersten 5.
Bei Samu, also ich habe das Rennen schon im Stream in Teilen verfolgt. Bei Samu kann ich jetzt halt nicht sehen, inwiefern es doch einfach eine Rennentscheidung war, eben in der Gruppe zu bleiben, weil du, also was ja das Problem ist, klar ist es schon sehr dichtes Rennen, aber als Athlet, als Läufer in der Situation dann zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal nach hinten fallen, im Worst Case kommen halt dann auch nur noch so tröpfelchenweise einzelne Läufer und du kriegst gar nicht mehr so eine Gruppe. Und aber wenn du gerade in einer Gruppe bist, bleibt dann halt vielleicht dann doch auch nochmal eher drinnen. Ne? Das ist so als Gedanke dazu. Und zu Samu muss man auf jeden Fall sagen, also erstens erster Deutscher. Ich denke, der 9. Platz auch echt nicht schlecht. Und die Zeit, es war ja auch für ihn eine kleine PB. Auf jeden Fall Kudos an der Stelle.
Ja, EM-Quali auch für ihn. Die hatte er noch nicht. Also
stimmt,
Samu ja. Fit, wie es für Olympia qualifiziert im Marathon. Aber EM-Quali hatte er noch nicht. Und muss ich auch sagen, Hand hoch, habe ich ein bisschen underrated, um ehrlich zu sein, im Vorfeld. Er hatte dann ja direkt vorher noch so ein bisschen angekündigt, er will eigentlich Richtung deutschen Rekord angehen, Richtung 60.00. Kam für mich relativ unerwartet. Also hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm, dass es für ihn da in die Richtung gehen könnte. Aber da hat ihn anscheinend der Halbmarathon und auch sein Trainingslager in Äthiopien so einen Aufwind gegeben, sein Marathon so einen Aufwind gegeben, dass er da sich das jetzt auch zutraut, so zu machen, und hat wirklich auch überzeugt. Also dafür, dass er meinte, ab 16 ging nichts mehr, ist er dann halt auch klar ein bisschen eingegangen, aber er hat es ja trotzdem noch gut zusammengehalten und war dann letztendlich auch der einzige deutsche Mann, der da an dem Tag unter der EM-Quali bleiben konnte. Und gegen das Feld besser Deutscher zu werden, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Kudos, zeigt, dass er in einer guten Form ist. Und ich finde es tatsächlich ganz spannend, das Gefühl, dass ja auch jetzt so ein bisschen ein Angriff fast auf Ammanal ist. Ne? Also ich meine, die Marathonzeit ist jetzt ja nicht so weit weg vom deutschen Rekord, die 206, die er da auf einmal hingestellt hat. Und auch wenn du jetzt es dann auch irgendwie zwar so ein bisschen niedrigschwellig ankündigst, ich gehe mal auf deutschen Rekord an im Halbmarathon, dann ist da auf jeden Fall jemand, der sich zutraut, die nächsten ein, zwei Jahre da Ammanal herauszufordern. Was ich auf jeden Fall ein spannendes Battle für die nächsten Jahre finde.
Wenn wir weiter in der Ergebnisliste durchgehen, kommt dann auf Platz 2 und sorry, verzeiht uns, wir bleiben jetzt einfach mal ganz kurz bei den deutschen Ergebnissen. War ja auch so ein bisschen die Stories, die wir davor besprochen haben, war dann Aaron Bienfeld mit einer 62,34, ganz knapp dahinter Johannes Motschmann mit einer 62,46, Hendrik Pfeiffer 63,05, und Simon Boch 63,32, das waren dann die Top 5. Na, genau, Sebastian Händel 64,19, und dann haben wir auf der ersten Ergebnisseite noch Philmon Teclebrand-Behre mit einer 64,51, aber ja, denke ich schon auch dann dementsprechend mehr oder weniger, nee, doch weit hinter den Möglichkeiten geblieben, denke ich, muss man schon so sagen.
Ja, wenn man sich die Storylines da so ein bisschen anguckt, also mit Aaron hatten wir dann durchaus recht in unserer Preview, dass der da auf jeden Fall vorne bei den Deutschen mitlaufen wird. Kam jetzt, glaube ich, wie gesagt, nicht so überraschend. Der wird sich jetzt wieder auf die Track-Saison konzentrieren. Hat ja auch gar nicht jetzt die Möglichkeit, den Halbmarathon in Rom zu laufen. Johannes fand ich stark, dass er da auch so dicht noch an Aaron dran war. Das kann ihn, glaube ich, sehr positiv stimmen. Und Hendrik auch. Also nur eine halbe Minute hinter Aaron zu sein, finde ich tatsächlich auch stark. Also auch wenn die 63 es jetzt halt dann irgendwie von der Zeit her nicht so zeigt. Ich glaube, dass Hendrik da auch mit einem guten Gefühl rausgehen kann. Simon vielleicht so ein bisschen die Enttäuschung, wenn man so will. Also den dann nur auf 5 zu sehen, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. War allerdings am Freitag doch auch noch beim Paris-Event. Also er war auf jeden Fall in Paris vor Ort. Ich weiß nicht, ob er gepaced, also er ist den Zehner auf jeden Fall nicht durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob er gepaced hat oder nur zugeguckt hat dann. Ist dann vielleicht auch ein bisschen
ja, so oder so, halt mega der Reisestress.
Reisestress und alles. Das wird sicherlich da halt auch eine Rolle gespielt haben, kann ich mir vorstellen. Aber das
keine gute Rolle.
Ja, keine gute Rolle. Aber das so ein bisschen, wenn man sich die Männer anguckt, und ich gehe mal davon aus, dass das EM-Team werden wir halt Richard, Ammanal und Samu haben, also die bei Olympia starten, sind die ersten drei. Hendrik hat auf jeden Fall noch die Norm an 4. Und dann müsste ich jetzt sogar nochmal nachgucken, wer da noch wie die Norm hat. Aber wir werden auf jeden Fall mit einem guten Männerteam nach Rom fahren.
Ja, also ich glaube auch der Moderator im Stream, ich weiß leider nicht, wer es gewesen ist. Ich habe dann, also lief ja auch nur bei YouTube der Stream. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Fernsehen auch noch irgendwie ausgestrahlt wurde, keine Ahnung. Aber da hatten wir dann noch das zusätzliche Entertainment der Kommentarspalte. Und der Kommentator hat sich dann so auf den letzten Kilometern irgendwie dazu hinreißen lassen, das Rennen noch irgendwie spannend zu reden, mit den Behauptungen, dass der dann zweite und dritte Amos Kurgat und Isaiah Lazoy noch näher rankommen an Ebenyo. Aber das mag sein, dass da mal eine kurze Phase war, dass die Lücke vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist, aber es sah eigentlich schon optisch auch irgendwie bei allen gleich scheiße aus. Also das war so ein bisschen lustig, und dann hatte Ebenyo mal, wurde eingeblendet, 1 Kilometer in 3:02. Ich glaube, dass es halt Frauentempo ist, was es ja auch ist, aber es hatte dann auf jeden Fall zu einer hitzigen Diskussion in der Kommentar vom Livestream geführt, ob das denn jetzt sozusagen der Sache hilft. Aber es gab auch Leute, die sich sehr darüber aufgeregt haben, dass oft erwähnt wurde, dass es wirklich auch sehr warm ist. Genau. Und das Lustigste, also fast das lustigste Kommentar fand ich, als dann so der erste Schnitt mal auf das normale Feld kam, der Läufer, die ja dann noch so gelaufen sind, dann hat einer gefragt, was sind denn das für Pommesbomber? Einfach richtig mies. Naja, es gibt immer viele Leute, die sich über Läufer lustig machen, also auch auf Social Media. Dann die Kommentare, ja, ihr euch verfolgt niemand, ihr müsst nicht wegrennen, warum rennt ihr alle so? Ja, so ist es. Ey, aber schauen wir doch mal zu den Frauen rüber, weil da auch fand ich eigentlich einige spannende
Tübingen.
Ja, Max, das habe ich mir schon gedacht, aber da ist nichts mit Tübingen. Also ich schaue hier durch die Ergebnisliste. Ich sehe in den ersten 25 Platzierungen, da ist kein Tübingen. Da steht bei Verein, steht dann Strich.
Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber auf Platz 8.
Aber du meinst, ja.
Wer genau hingeguckt hat, im Tübingen Adress gelaufen. So ein bisschen, glaube ich, für Außenstehende die Überraschung des Tages vielleicht auch aus deutscher Sicht, Eva Dieterich.
Aber du hast auch nicht gesagt, dass sie eine 71,15 läuft.
Ja, aber ich darf hier auch im Podcast immer nicht so viel Druck machen. Weißt du, wenn ich das dann sage, dann ist da irgendwie ein Druck.
Dann sag halt, hey Eva, wir haben im Podcast über dich gesprochen, hör das mal lieber nicht.
Ja, nee, fair, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder so privat zu irgendwem. Ich fand es halt echt schwierig, irgendwie so eine 10 Kilometer, 10.000 Meter Zeit von Eva auf Halbmarathon hoch zu kalkulieren. Also,
hast du hier gesagt.
Ja, ich wusste tatsächlich nicht, in welche Richtung das geht, aber drittbeste Deutsche geworden an dem Tag. Leider knapp an der EM-Quali dann vorbei, aber ich glaube, für die Verhältnisse wirklich ein sehr gutes Rennen gemacht. Und wenn du es schaffst, dich da vorne Esa Pfeiffer zu platzieren, vorne Christina Händel, vor den Schöneborns, dann hast du auf jeden Fall auch vieles schon mal richtig gemacht. Und ich weiß auch, dass Eva damit sehr happy war und kann sie auch sehr happy sein. Und,
14 Sekunden hinter Miriam Dattke, um jetzt auch noch die Frauen aufzuzählen, die vor ihr waren, die siebte geworden ist, und Melat Kejeta dritte, die auch gesagt hat, es war einfach zu heiß, sie wäre schon gerne schneller gelaufen, aber hat dann dementsprechend, ne, was du vorhin bei den Männern gesagt hast, sie hat dann halt auch irgendwann gemerkt, okay, sie muss ihr Tempo, ihre Pace, ihr Vorhaben anpassen, und hat ein bisschen rausgenommen, und vorne hat dann Tekne Muluat aus Äthiopien gewonnen vor Ftaf Zeray. Ich hoffe, ich habe den Vornamen einigermaßen okay ausgesprochen, aber war jetzt auch kein spannendes, also naja, so. Genau.
Melat, können wir schon noch mal kurz drüber reden, läuft halt trotzdem auch eine sehr schnelle Zeit. Ne? Also klar, für Melat kann schneller laufen, aber was war es am Ende, eine 67?
67,22, ja. Ja. Nee, sorry, 26.
Ja, habe ich doch richtig im Kopf. Das ist natürlich trotzdem immer noch eine Weltklasse-Zeit, und wir haben da eine deutsche Frau, die halt Top 3 läuft bei einem Berlin-Halbmarathon. Also das geht bei mir, muss ich auch ehrlich sagen, immer manchmal so ein bisschen unter, was Melat da macht im Vergleich zu irgendwie einem Amanal oder dann auch einem Samu. Die ist da einfach nicht so präsent, auch in der deutschen Szene, und vielleicht auch nicht auf Social Media. Das soll aber keineswegs irgendwie die Leistung schmälern, die sie da gebracht hat. Und für Miri jetzt zum dritten Mal, ich bin einfach froh, dass sie da ein solides Rennen nach Hause gebracht hat. Ich hoffe, dass sie das auch als was Positives mitnimmt. Und generell muss man sagen, ist der deutsche Straßenlauf ja an einem sehr guten Platz gerade. Und da können wir uns alle auf Rom freuen. Wie gesagt, Nominierungszeitraum ist es auch eine Woche offen. Ich glaube aber nicht, dass irgendwer noch so richtig laufen wird. Am kommenden Wochenende wäre noch die Möglichkeit in Hannover beim Marathon. Mhm. Da gibt es ja auch einen Halbmarathon. den Halbmarathon wird, glaube ich, Hendrik nochmal laufen. Wir wissen wer. Krass. Und danach London-Marathon. Also der startet auf jeden Fall viel. In Hannover ist er jetzt auch zu Hause, also das konnte er sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ich weiß auch nicht, ob er da jetzt Vollgas drückt oder was sein Plan genau ist, aber wir sollten trotzdem besonders mal auf den Marathon gucken, weil es ist eine deutsche Marathonmeisterschaft und wir haben den deutschen Rekordhalter, den deutschen Meister Amanal Petros mit am Start und ich glaube, da können wir alle gespannt sein, was da passieren wird.
Ja, meinst du, er wird versuchen, PB zu laufen? Also kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Also alleine.
Also ich glaube es auch nicht. Ich habe eine Startliste von allerdings 10 Tagen. Also 10 Tage ist sie schon alt. Vielleicht hat sich ja noch was geändert. Da stand er aber tatsächlich auch mit Abstand vorne auf der Meldeliste. Er hat ja eine 204,58 stehen und der zweite hat eine 207,28 stehen. Also das sind dann schon ein guter Abstand. Er wird die Pacemaker kriegen, gehe ich jetzt von aus. Aber wenn er in Hannover da wirklich nochmal schneller läuft, das wäre aus meiner Sicht crazy. Also rechne ich jetzt auch nicht mit, finde es aber trotzdem sehr cool, dass ein deutscher Rekordhalter bei der deutschen Meisterschaft im Marathon auch an Start geht. Markus Schöfisch stand auch noch auf der Startliste. Der stand allerdings auch in Berlin auf der Startliste. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf Berlin nur verzichtet hat, weil es ihm dann doch zu eng war und zu heiß vor Hannover oder ob da irgendwelche Probleme vorhanden sind. Tom Thurley, Tobias Gröbel aus deutscher Sicht noch mit drin. Aber muss man jetzt auch ehrlich sein, einen richtigen Kampf um den deutschen Meistertitel wird es da nicht geben. Also
wäre auf jeden Fall eine große Überraschung. Ne?
Außer Amanal steigt aus. Dann hinten natürlich, dann ist wieder alles offen, ja. Hinten natürlich schon. Bei den Frauen, außer es hat sich was geändert, Dominika Meier, die große Favoritin, hat es ja auch angekündigt gehabt. Ich glaube auch mal hier bei uns in der Folge in der Sprachmemo, dass sie da die Kadernorm unterbieten will. Die hat hoffentlich eine bessere Gruppe. Also da ist vor ihr die Sharon Kerop aus Kenia, die mit einer Minute schneller gemeldet ist und eine Minute langsamer. Eine Kirgisin, glaube ich, Sadana Trofima und eine Französin, die dann nochmal eine Minute langsamer ist. Aber alles im Bereich von eben Kadernorm. Also wenn Dominika Meier da sagt, ich gehe da jetzt nicht auf PB an, sondern versuche die Kadernorm und den deutschen Meistertitel sicher nach Hause zu nehmen, könnte ich mir da schon eher vorstellen, dass sie auch eine kompetitive Gruppe hat in dem Rennen. Und da gilt natürlich das Gleiche. Schön, dass wir zwei deutsche Topstars da in Hannover bei einer deutschen Meisterschaft haben. Melina.
Warte mal, ich muss ganz kurz fragen, weil ich mich der Gedanke sonst auffällt, weil du jetzt immer wieder gesagt hast, Kadernorm. Dominika läuft doch. Läuft sie in Rom?
Naja, Halbmarathon, ne?
Ja. Ja, aber.
Im Halbmarathon, also es gibt keinen Halbmarathon nur mehr.
Ja. Merkst du es? Also ich verstehe das nicht, dass man jetzt zu einer Marathonläuferin sagt, ja, jetzt muss denn Hannover, also es sind deutsche Meisterschaften, okay, ne, verstehe mich nicht falsch, aber wenn wir Rom haben als Highlight, verstehe ich nicht so ganz so, warum man dann noch sagt, okay, man muss im Frühjahr noch einen zusätzlichen Marathon mit einplanen, um noch eine Kadernorm abzuhaken. Also vor allem halt als Läuferin ihres Niveaus.
Also der Punkt ist erstmal, es sind ja noch gar keine neuen Kaderrichtwerte draußen. Das ist ja schon mal erstmal wieder das erste Problem. Aber das ist auch was, wo ich mich auch nochmal informieren will, weil ich halt auch sage, zumindest im Marathon und aus meiner Sicht eigentlich auch in allen anderen Disziplinen, wenn du bei Olympia dabei bist, sollte das als Kadernorm gelten. Also eine Teilnahme an Olympischen Spielen, eine Qualifikation
genau, sie läuft
von Paris. Für Olympische genau. Spiele sollte für mich verbunden sein mit einer Normerreichung. Weil wenn das wirklich so kommuniziert worden ist, und das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren, das ist das, was sie gesagt hat, dass sie quasi Kadernorm noch erfüllen muss in diesem Jahr, ist ja komplett hirnrissig. Das macht ja jede Vorbereitung auf die Höhepunkte ad absurdum letztendlich. Und wir wollen doch, dass sie, wie du schon gesagt hast, in Rom und in Paris halt möglichst gut läuft. Und wenn in Paris halt die Bedingungen nicht so sind, dass du da Kadernorm laufen kannst, ist mir das scheißegal. Dann soll sie da auf Platz 15 laufen oder Platz 20. Gucken, dass sie so weit wie möglich vorne landet. Und wir da auch ein gutes Teamergebnis machen. Dann muss es reichen. Also wenn du bei Olympia bist, gehörst du eigentlich in den Kader. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ein Jörg Bügner, also Sportdirektor DLV, das auch so sieht, ohne mit ihm darüber geredet zu haben. Aber so von dem Eindruck, den ich habe, glaube ich, dass seine Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal schauen, weil ja, richtig sinnvoll ist es nicht.
Ja, und es war ja vor Jahren, war mal so die Diskussion, ja, die ganzen deutschen Läufer und Läuferinnen sind so schlecht, die verbrennen sich schon auf der Jagd nach den Normen, so um überhaupt bei Olympischen Spielen zu starten. Jetzt hat sich das Niveau über die letzten Jahre richtig gut entwickelt und jetzt, wie du sagst, torpedieren wir die perfekte Vorbereitung auf die großen Höhepunkte, indem man sagt, ja, ihr müsst halt noch irgendwo, also es ist jetzt nicht gesagt, aber wenn man davon ausgeht, okay, Paris wird nicht schnell, aus Gründen. Und du willst vielleicht nicht das Risiko gehen, nach Paris erst nochmal dann aufzubauen, um noch irgendwie was reinzuquetschen. Also das ist einfach, naja, okay. Aber jetzt habe ich dich ganz schön in deinem Gedanken unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest?
Ich wollte, glaube ich, nur sagen, dass Melina Wolf noch aus deutscher Sicht an der Startlinie steht, dass die mit der zweitschnellsten Meldezeit, aber da reden wir dann auch schon von der 2:31. Okay. Lisa Fuchs, Lisa Hubacek, Svenja Oystersek und so weiter. Lisa Oeth ist auch am Start, da bin ich gespannt drauf, ob die wirklich startet, weil die aus der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig mit Gesa Krause, mit Olivia Gürt, die 2:51 oder 2:52, die sie als PB hat, war auf jeden Fall kein ernsthafter Marathon, den sie bestritten hat. Also da kann sie auf jeden Fall schneller. Das interessiert mich auch, was sie da abliefern kann. Ich denke auch, dass es da einen Livestream wieder geben wird in Hannover und freue mich da am Sonntag ein bisschen Marathon zu gucken. Und das bleibt dir dann nicht nur beim Sonntag, weil wir auch direkt am Montag weitergucken können. Und das Schöne ist,
Boston steht an, genau.
Wir haben auch da zwei Deutsche am Start in Boston.
Wer läuft?
Fabian Königstein bei den Frauen. Mhm. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und nichts Falsches sage. Und dann aus meiner Sicht natürlich wieder extrem spannend, der noch amtierende deutsche Marathonmeister. Lorenz Baum hier aus Tübingen läuft bei den Männern im Elitefeld.
Geil.
Hat jetzt natürlich nicht den Namen wie eine Fabian Königstein. Aber ich glaube, dass Lorenz gerade so schwierige Strecken wie Boston auch liegen. Und bin tatsächlich mal gespannt, ob der da, also der wird da jetzt nicht in die Top 5 laufen. Da müssen wir jetzt nicht drüber spekulieren. Top 10 wird auch schwierig. Aber vielleicht so ein kleines Ausrufezeichen Richtung Top 15, wenn alles so ein bisschen mitspielt, vielleicht sogar setzen kann. Würde ich mich
geil,
freuen.
Auf jeden Fall.
Macht es auf jeden Fall nochmal einen Tick spannender, diesen Boston-Marathon zu verfolgen, wenn einfach halt zwei Deutsche dabei sind.
Und dieses Jahr sieht es auch nicht nach Schnee oder sonstigem aus, sondern tatsächlich ganz guten Laufbedingungen. Also Wetter ist ja da auch schon das ein oder andere Mal ein Thema gewesen.
Also ich habe letztens was gelesen, dass es fast wieder auch dazu warm werden könnte. Also wir könnten jetzt hier wieder sagen, es wird warm, aber wird noch okay. Und am Ende wird es da auch wieder viel zu heiß. Aber macht da ja auch nicht so den Unterschied, weil es eh um keine Zeit geht, so richtig.
Genau, warten wir mal ab. Naja, also ich sag mal so, für eine Instagram-Bio kann man da schon eine gute PB laufen. Man darf halt dann nicht gefragt werden, wo die herkommt, weil dann ist man halt natürlich gearscht, weil zählt nicht. Genau, ja. Rotterdam-Marathon ist auch noch am Wochenende. Ist glaube ich, auch immer nicht ganz schlecht, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt weder eine Liste gefunden, noch tiefergehend recherchiert, wer ja da sonst noch so am Start war. Sondern sein wird. Da haben wir auf jeden Fall doch wieder einiges zu besprechen. Und dann kann ich jetzt schon mal ein Preview machen. In der nächsten Folge werden wir auch auf jeden Fall über die deutschen Berglaufmeisterschaften sprechen. Die sind nämlich dann am nächsten Wochenende. Ah, wobei, nächste Woche bin ich wahrscheinlich eh raus, weil ich dann in Valencia schon wieder bin. Aber das alles für die Zukunft. Max, hast du noch was auf dem Auslaufen-Tablett?
Ja, ich wollte jetzt schon noch mal auf den Boston-Marathon eingehen, wer da läuft. Oder hältst du das für
Schieß los.
Komplett unwichtig.
Ja, der zweite. Also, weil du, wenn du so fragst, ob ich es für komplett unwichtig halte, also wenn ich das am Montag irgendwie angucken werde, wenn, sage ich überhaupt, weil es ist ja ein ganz normaler Tag hier, also man muss Sachen machen und so, dann ist das, ist Boston so ein Lauf, wo den, ich mache den Stream an und dann lasse ich mich da eher von den amerikanischen Kommentatoren aufklären. Aber jetzt natürlich noch besserer Service. Schieß los.
Das ist noch viel besser. Bei den Männern, Evans Chebet mit dabei, zweifacher Boston-Sieger, der nicht auf der vorläufigen kenianischen Liste für Paris war. Sehr ja, überraschend.
Die Liste, aber.
Deswegen, ich hoffe, also ich würde mich für ihn freuen, weil ist echt unverständlich. Der hat auch New York gewonnen. Dass der da nicht draufsteht, ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Und aus meiner Sicht ist er so ein bisschen der Favorit. Schnellste Zeit hat aus Äthiopien Cissé Lema mit einer 201,48. Ja, Gabriel Gaye noch mit da drin. Ja, Shuru Kitata, das sind so, ja, die Favoriten, sage ich mal, auf afrikanischer Seite. Sondre Moen ist drin, den man vielleicht kennt aus Norwegen. Ja, die Amerikaner probieren auf jeden Fall noch ihren dritten Platz zu sichern für die Olympischen Spiele, weil der ist ja immer noch nicht safe. Dafür müssen sie halt immer noch Norm laufen. Ich weiß gerade nicht, wie es in der Weltrangliste aussieht, aber zum Beispiel hat ja ein Schweizer Orientierungsläufer, Keyboards, glaube ich, in Paris jetzt beim Marathon letztes Wochenende auch die Norm in seinem ersten Marathon unterboten. Das heißt, da ist dann auch mal wieder ein Platz weg, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hat. Also bei denen geht es da schon noch um alles. Und ja, bei den Frauen schnellste Tadu Teshome aus Äthiopien, 2:17:36. Ja, und dann haben wir da Sarah Hall noch mit dabei, wieder aus Helen Obiri am Start, Emma Bates, Desi Linden, Sharon Locchetti, die ja auch schon mal weit vorne mitgelaufen ist. Das sind so die Namen, auf die ich da gucken würde, die aus meiner Sicht interessant sind. Wie gesagt, Fabienne natürlich auch im Rennen. Und dann, also der Boston-Marathon macht immer Spaß. Ich glaube, der müsste so 15:30 am Montag starten aus deutscher Sicht. Ist immer schön anzuschauen und halt auch einfach ein echtes Rennen ohne Pacemaker. Das macht dann, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen mehr Spaß. Hast du von diesem Marketing-Event in Paris irgendwas mitbekommen?
Nur, was man auf Instagram bei Richard gesehen hat.
Ja, also Richard 28:59 gelaufen. Also auch nicht so schnell für Richards Verhältnisse. Hat zumindest auf Instagram ist aber so ja, aufgenommen, dass es eigentlich gerade zum Trainingszyklus, glaube ich, passt. Kira Weiß ist über die 5 knapp über 16 Minuten gelaufen. Das waren, glaube ich, so die zwei Resultate, die mir am meisten da ins Auge gefallen sind. Katar Steinruck ist auch aus dem Training raus, glaube ich, gelaufen. Oder war das Fabienne? Eine von beiden. Ich glaube, beide sind gelaufen. Aber haben es, glaube ich, alle Deutschen ein bisschen mehr aus dem Training raus
mitgenommen. Hatte ich auch den Eindruck, ja.
So, das Ganze. Und ich fand es erstmal ein bisschen wild, dass ich gesehen habe, dass dieser Stream halt auch auf World Athletics geteilt wird auf YouTube. Aber Essex ist halt auch Sponsor von World Athletics. Dann ergibt es halt doch irgendwie wieder Sinn. Weil auch Sepp Coe war auch dann im Interview da und alles. Und da dachte ich mir, ganz schön viel Marketing vom Weltverband für so eine Veranstaltung. Aber dadurch, dass die halt Sponsor sind von World Athletics, soll es auch okay sein. Ja. Wer der Leichtathletik Geld zusteckt in der Form, dann akzeptieren wir auch das ausnahmsweise mal.
So sieht's aus. Max, ich werde jetzt noch mich mit Protein, Magnesium und Blackroll zuschütten, dass meine Wade wieder aufgeht. Und dann laufen wir nächste Woche weiter.
Da bin ich hoffentlich auch noch ein bisschen besser wieder vorbereitet. Aber viel ist halt noch nicht passiert. Es ist gerade noch Straßensaison. Es geht langsam los. Es geht langsam Richtung Bahn. Aber erstmal bleiben wir noch 2-3 Wochen auf der Straße.
Ja, aber es ist echt nicht mehr lang. Also Gesa Krause hat ja auch schon ihre ganzen Rennen, so die ersten gedroppt. Die ist, glaube ich, den kompletten Mai, fast jedes Wochenende irgendwie am Start. Blitzhausen, Karlsruhe, Rehlingen, Dessau. Also ja, geht dann bald alles los und glaube ich, könnte ganz spannend werden. Alles klar, Max. Dann bis nächste Woche oder übernächste Woche.
Und eine Sache noch, eine Sache haben wir gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Unser Geist-Co-Host, Alina Reh, ist auch
gelaufen,
wieder auch, back im Game. Ist eine 75 gelaufen, hatte keine Schmerzen, hatte richtig viel Spaß auch, was ich so gehört habe. Die soll in Ruhe erstmal weitermachen, aber es war natürlich sehr schön zu sehen, dass Alina da so ein kleines Comeback feiern konnte, wenn jetzt noch nicht mit einer Weltklasse-Zeit, aber schmerzfrei, die hat auch noch nicht so viel vorher trainiert. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut für die Dinge, die kommen. Das ist mir gerade noch eingefallen. Und jetzt wirklich weiter auslaufen. Bis dann. Ciao.